because the night belongs to lovers, because the night belongs to us.
Porco Dio! These homosexuals who have a slogan that betrays the evil of the breed.
Kaput FM.
Our soul means boy.
Porco Dio.
Passionate intimacy. mixing everything that we can think of.
Thank you. Fick das Stoffzauber, Narkotik, Fick Drops, mach Parafit, Shabu Shit, das ist Block Abramowitsch. Dieser Offenbacher Babustich, glaubt mir, ich mach keine Politik, Hafti, OG Shit. Hab die Pistole mit, Aslak Mafioso Klick, ruhig drück, oh shit, sagt der Polizist. Koks flippen, Euros flicken, mit dem Putz ficken, mach Kohle mit, Drogenbitches an der Bund ticken. Wem willst du Hurensohn ficken? Vogelzwitscher nicht so viel, denn ich hol dich auf den Boden, Wichser. Blockkids, die ich auf Mission schicke, mit automatischen Kanonen, Silberkronglitzern. Patronen groß und big wie die Finger von Nowitzki. Blitzkrieg, ich schieß, Bitch, flieh. Sippy, Puto, Essay, Karnal, ich verteil dein Gehirn auf dem Asphalt. An alle Jabos, an alle Aslaks, an alle Ross, Chalias und Karbas. Baba Floß aus Frankfurt am Main, Gangster Scheiß bis nach St. Gallen, Schweiz, wo du warst.
J-Packs in der Tasche, Nutte, was willst du ziehen? Gib das Paracel, die Steine, Opfer, Klick, nix zu viel. Drei Lines gleich nach dem Drive-By, stopf dir das Blei rein, fick dein Scheiß-Hype. Bound zwei High-Kicks, Bitch, ich zerreiß dich. Fancy, Renn oder Haft, mach dich Junkie zum Bandit. Blitzlicht, Donnernacht, Fick, Fick, Dollarmacht. Euro, Franco, Holland, voll auf Gas, Übergabe treff. Kickdown, Polen, Schmirken, Drogen, Café oder Motel, St. Gala, Faust, Ballert, Reinkar, das Losrennen, Cocaine, Geo, Cyper, der Flex-Doktor, du findest mich weiterhin hier im Drecksblock vor. Mach diese Stadt hier berühmt, so wie Babylon, Teufel auf den Schultern, Hurensohn, wer will kommen? Geh erzähl jedem Cyper für gern schädelhaft zum Befehl, Rapper fallen so wie 10 Kegel. Mafia, la Swiss-Hure, solltest dich anschnallen, Rap aus der Schweiz, fickt weg. Das ist St. Gallen.
An alle Jabos, an alle Aslaks, an alle Ross, Chalias und Karbas. Baba Floß aus Frankfurt am Main, Gangster Scheiß bis nach St. Gallen, Schweiz, wo du weißt. An alle Jabos, an alle Aslaks, an alle Ross, Chalias und Karbas. Baba Floß aus Frankfurt am Main, Gangster Scheiß bis nach St. Gallen, Schweiz, wo du weißt.
Ich bin stolz, hart und furchtlos. Ich jag dich mit ner Lugo und 300.000 Jugos. Meine Lines messerscharf wie ein Katana. Zieh in den Krieg auf der Flucht wie Osama oder Saddam. Guck diesen Mann an. Ich bin ein Prototyp, erschaffen wie Adam. Mach dein Kopf zu, zieh dir dein Pep. Dreh die Boxen auf, Wurzel auf, gib dir mein Rap. Grabe zurück, bring den Tod wie Diablo. Ich schlag dich K.O. ohne Skrupel wie ein Albo. Frisst mein Schwanz, roll Dealer wie Tony. Boss Mafiosi, wie Berlusconi. Die Gun ist geladen, die Weste ist schwarz. Gestern am Marktplatz, heute in den Charts. Ich bezahl ein paar Killer, die dich abknallen. 9000, fick deine Mutterstadt, St. Gallen.
We'll be right back. θεό εγώ, όπως πάντα πάλι φεγαθεί. Μία ψηλό, άλλη να βοηθήσει. Κάθε φορά που ενημερώνω με πιάνει απόγνωση. Περιμένουμε για εσάς, για τα ναρκωτικά στα σχολιά της γειτονιάς. Περιμένουμε για εσάς, αλήθεια και ακοράζεις μου, γρήγορα πατάς. Δεν θα έχεις μια ωραία αλήθεια, δεν θα συμβαίνει ενδιαφέρον έννοια. Πες μου εσύ, τι από τα δίκη γυρεμίζει, ενδιαφέρον για τον άνθρωπο γέννα για εσείς. Θέμα τροσκυνών, αρχίζει η παράσταση, στο όλο θα αναγκώσει η πραγματική κατάσταση. Τακτική συμμετοχή του γιόνιου στο ρόλο του οι αποφάσεις. Με βάθος χρόνου να κλαίνε. Αντιλήψεις θα πρέπει να κάνεις όλοι οι άνθρωποι. Μας διστάζουν κάποτε τα λουπιά. Όλοι μας εφαίρνω να κοιμάσαι. Που δώσει η ιστορία να κάνει κύκλους. Κι αν δεν σε διαφέρει, κάτσε μη κουράζεσαι. Μια επανάσταση λέω δεν χρειάζεσαι.
Ως εδώ!
Ο άνθρωπος έχει τεχνήσει. Ήρθε η ώρα σου και θα κυλήσει. Τώρα είσαι πρώτα από τις λύσεις.
Τάνικα!
Η αφαία άνοιξε, δεν ξένα την χρήση.
Ως εδώ!
Ο άνθρωπος έγινε κινήσει.
Τάνικα!
Ήρθε η ώρα σου και θα κυλήσει.
Ως εδώ!
Τώρα είσαι πρώτα από τις λύσεις.
Τάνικα!
Η αφαία άνοιξε, δεν ξένα την χρήση.
Όχι αυτός του πουθενά με βάρκα την ελπίδα. Βάρκα με τα φούρικα που μοιάζει με σανίδα. Σωτηρίας ή βλακίας, παντού να απελπισίας. Σε μια κοινωνία αναφερθούν και αξίας. Σε μια κοινωνία που σίγουρα παραπέει. Σαν οργανισμός που έπαψε να αναπνέει. Σαν νέος άνεργος εγκλωβισμένος στα κρέη. Ένας πολιτισμός ευρώς μας καταραίει. Μας γέμισαν σκουπίδια για να δε παραδείγια. Όλα που αρχούνται πλέον να δουν την αλήθεια. Κρυβόμαστε από λέξεις, από έλξεις και τα μυαλά. Δίχως ύπνος σκέψεις αλλιώς θα λένε πριν.
Stadtteil Rothenburgs Ort, kurz vor der Halbinsel Entenwerder. Auf dieser Halbinsel sollte das antikapitalistische Camp stattfinden, das angemeldet worden ist. Und wir haben ein positives Urteil des Verwaltungsgerichts Hamburg von letzter Nacht, das bestätigt, dass dieses Camp hier heute durchgeführt werden kann. Die Einsatzleitung der Polizei vor Ort hat uns mitgeteilt, dass die Einsatzleitung für Gesamt-Hamburg verfügt habe, dass es dieses Camp nicht geben darf, überhaupt nicht, in keiner Form, und dass wir nicht auf diese Halbinsel Entenwerder raufkommen werden. Die Gefahrengebietsverordnung, sprich die Demo-Verbotszone, die gilt hier nicht, wir sind außerhalb. Das war ja auch einer der Gründe, weswegen der Stadtpark nicht weiter verfolgt wurde als Ort für das Camp, sondern wir haben angemeldet Entenwerder, weil es außerhalb der Verbotszone liegt, weil damit diese Gründe nicht mehr ergreifen, die vorgetragen wurden, dass angebliche Gefahren bestehen. Wir sind hier an einem Ort, von dem keinerlei Gefahren ausgehen können, auch nicht potenziell. Das Verwaltungsgericht hat uns das auch bestätigt, dass es keine irgendwie überprüfbare Gefahrenprognose seitens der Polizei gibt für Entenwerder. Die existiert nicht und es gibt auch sonst keine Gründe, die gegen Entenwerder sprechen. Und es ist ein rechtspolitischer Skandal, dass die Einsatzleitung der Polizei eine angemeldete, gerichtlich bestätigte Versammlung verhindert und dass sie uns hier dieses Camp nicht durchführen lässt. Nein, dafür gibt es keine Rechtsgrundlage. Sie bewegt sich im rechtsfreien Raum. Ich würde so weit gehen, das ist ein Putsch. Das ist ein Putsch der Hamburger Polizei gegen die Justiz und das ist absolut intolerabel, das ist nicht hinnehmbar, das ist ein unglaublicher Skandal. Also wir werden natürlich weiter alles dafür tun, dass das Camp trotzdem stattfindet und die weiteren Schritte jetzt besprechen und dann entsprechend umsetzen. Mein Name ist Martin Klingner, ich bin Rechtsanwalt und ich vertrete die Veranstaltungsgruppe der Camp AG und den Anmelder.
Vielen Dank.
She put me down. Nobody cares when I'm lonely or just how blue I get when I'm blue. So if I find somebody who is true to me, nobody knows how happy I am going to be.
Nobody knows how happy I am going to be.
Nobody knows the reason why the grass is green. Nobody knows how much a tender kiss would mean. Nobody cares when at sundown the shadows start to creep in my room. So if I find somebody just for me alone, nobody knows how glad I'll be to call her my own. The sky is gray. Nobody knows how long it's gonna stay that way. Nobody cares who would love me or if I will be happy again. So if I find somebody who is sweet to me,
nobody knows. Nobody knows.
Thank you.
Говорили мне, что я меняюсь в стиле. Бред, заткнуться, попросить их, ведь закончу все насилием.
Чтоб разъебать не нужен хайперу шутган. И нож в руке, я стрелок.
Бэм-бэм!
Ты с дырой, как куль-кабынья.
Фу, цепи мой, зверь наружу рвется мой. Зверь пиздец, всем открой дверь на пороге мой. Зверь мой, зверь мой, зверь, я говорю, фасы мой. Зверь порвет, всех вас ждет смерть.
Сердце.
Я вырву сердца и мы кину их в сам. Зарою в могилы и буду плясать. Вырву им глотки ответов места. Вывезу по частям и щитя в леса.
Нахуй ваш мир, дух к войне. Пускайте зверя, хоть вали. Распарьте мне брюх, парусь во мне. Не дадите добра, ведь его там мне.
Я, блядь, суперзверь, суки, супермен. Суперсвод в руке, суки, руки вверх. Суки на крючке, ноги и в цемент. Выпаду в котле, барю в кипятке.
Пасмурно смотри прогноз. Ра-та-та, свинцовый дождь. Открыть ты Пандоры. Бог за упокой, готовлю тост.
Пасмурно смотри прогноз. Ра-та-та, свинцовый дождь. Открыть ты Пандоры. Бог за упокой, готовлю тост.
Я ху, цепи мой. Зверь наружу рвется мой. Зверь пиздец, всем открой дверь.
Heiner Flassbeck. Vom Schock zum Handeln. Strategien zur Bändigung der Finanzmärkte. Aufgenommen in der Uni Freiburg.
Danke für die einführenden Worte. Es gab nicht eine Krise, es gab immer mehrere Krisen. Es gab einen Zusammenhang von sich überlagenden Krisen. Wir haben die Euro-Krise, die nicht unmittelbar jetzt mit der Finanzkrise zu tun hat, aber dennoch einen Anstoß bekommen hat von der Finanzkrise. Und es gibt eine globale Krise, die man Krise der globalen Ungleichgewichte nennen könnte, die vor allem in der G20 diskutiert wird. Also die Frage, wie kann man die Handelsbilanzsalden besser ausgleichen? Gibt es einen Mechanismus, der dafür sorgen kann? China-Bashing ist nicht mehr so angesagt, seitdem die Amerikaner auch erkannt haben, dass man eine multilaterale Lösung braucht. Vieles von dem geblieben, wie es war. Wir machen einfach weiter so und das kann nicht funktionieren und das wird auch nicht funktionieren. Die Frage dieser globalen Ungleichgewichte, Rohstoffspekulation ist auch ein großes Thema. Wie ist es zu dieser Krise gekommen? Viele sagen, es war zu viel Geld auf der Welt. Manche machen das ein bisschen spezifischer und sagen, die Notenbanken waren zu großzügig. Die Notenbanken haben vor allem 2000, 2001, insbesondere die amerikanische Notenbank, die Zinsen sehr stark abgesenkt. Und viele sagen, das hat nun die Banken in die Spekulation getrieben, obwohl sie gerade aus der Spekulation rauskamen, nämlich aus der Dotcom-Spekulation. Das finde ich keine sehr besonders überzeugende Erklärung, weil dann müsste man ja sagen, weil die Notenbanken jetzt wieder die Zinsen noch mal stärker gesenkt haben, jetzt nicht nur die amerikanische Notenbank, sondern alle Notenbanken der Welt, haben die Zinsen auf praktisch null gesenkt, werden wir wieder neue Spekulationen haben. Und wir haben in der Tat neue Spekulationen. Also ist das der Grund für die Spekulation? Ich glaube, nein. Ich glaube, wir müssen klar trennen zwischen dem, was eine Notenbank tut. Die Notenbank muss reagieren auf die gesamte Wirtschaft, die muss auf die Wirtschaftstätigkeit reagieren, auf die Inflationsrate und so weiter. Und die Notenbank kann nicht dafür sorgen, dass es keine Spekulation an irgendwelchen Märkten gibt. Die Notenbanken mussten in dieser tiefen Krise alles tun und sie haben unheimlich vieles getan, um die Tiefe der Krise zu begrenzen, um einen Boden zu finden. Und wir haben ja auch gesehen, zusätzlich zu den Notenbanken mussten noch die Staaten einschreiten. Man musste die Weltkonjunktur stabilisieren, auch mit unmittelbar keynesianischen Programmen, mit Defizitspending, mit höheren Defiziten der Staaten. Das hat die Weltkonjunktur stabilisiert. Wir haben bei weitem nicht eine globale Kehrtwende, bei der man sich beruhigt zurücklehnen könnte und sagen könnte, jetzt ist alles geschafft, jetzt ist kein Problem mehr. Wir haben in Deutschland mal wieder den typischen Aufschwung, einen Exportaufschwung. In anderen Ländern sieht es ganz anders aus. Japan ist durchaus noch in einer schwachen Position. Wir haben in den USA eine sehr wackelige Konstitution. Auch dort wird der Staat jetzt aufgefordert, massiv zu sparen, vor allem nachdem Kongresswahlen eine andere Mehrheit gebracht haben. Auch in Europa sagen wir, Deutschland sagt den anderen Ländern, sie müssen jetzt sparen, also sie müssen jetzt den Gürtel enger schnallen. Die öffentlichen Haushalte müssten einsparen, damit der Staat nicht in Gefahr gerät, auch noch bankrott zu gehen und ähnliche Dinge, sodass wir schon gesehen haben, dass diese Art von Maßnahmen notwendig waren, aber natürlich nicht ausreichend, um die Casino-Aktivität zu begrenzen. Die Casino-Aktivität, die sich ja darin zeigt, dass wir nicht versuchen, im Casino 2-3% Rendite zu erzielen, sondern die berühmten 25% von Herrn Ackermann. Also wir müssen bei der Frage ansetzen, wie viel kann man denn verdienen an den Kapitalmärkten dieser Welt? Und da kann man offensichtlich wieder unheimlich viel verdienen. Wenn Sie die Zeitung gelesen haben, heute steht, glaube ich, in der Badischen Zeitung sogar, dass die Hedgefonds im zweiten Halbjahr des vergangenen Jahres, glaube ich, 28 Milliarden Dollar verdient haben. Die Banken haben nur 25 Milliarden Dollar verdient. Welche Schande über die Banken, dass sie nicht mal so viel verdienen können wie die Hedgefonds. Nur die Frage hat wiederum niemand gestellt, ja, wo kamen denn diese über 50 Milliarden her? Wer hat die denn hergegeben? Wo sind die denn hergekommen? Haben die verdient? Was heißt denn verdient? Haben die Maschinen gebaut und Güter produziert, die sie verkauft haben, mit denen sie dann Verdienste gehabt hätten? Oder was ist da passiert? Was ist eigentlich das Verdienst, das ein solches Unternehmen, ein Hedgefonds oder eine finanzielle Institution als Gewinn darstellt? Was ist das eigentlich? Wo kommt das her? Wenn es Casino-Aktivität ist, muss es ja von irgendjemand kommen. Denn Casino-Aktivitäten sind nicht produktiv. Casino-Aktivitäten erzielen keine Erträge, sondern sind Nullsummenspiele. Also wenn die einen 50 Milliarden gewonnen haben, muss ja irgendjemand 50 Milliarden verloren haben. Wer sind denn die? Es ist interessant, wenn man die Akteure an den Finanzmärkten fragt, und wir machen gerade in Genf eine große Interviewrunde im Rahmen eines Projekts über Rohstoffspekulation. Da sprechen wir mit sogenannten physischen Händlern und nicht physischen Händlern. Genf ist übrigens der größte Handelsplatz dieser Welt für physische Händler, also für physische Rohstoffhändler. Weiß man nicht, man denkt immer Chicago oder so, aber es ist Genf. Wenn man mit den Händlern spricht und sagt, ja, ihr habt Gewinne gemacht, wer hat denn die Verluste gemacht? Dann sagen die immer die anderen. Wer sind eigentlich die anderen? Wer hat eigentlich diese 50 Milliarden im zweiten Halbjahr 2010 aufgebracht? Wer hat die bezahlt sozusagen? Denn irgendwoher müssen sie ja gekommen sein. Und dazu schauen wir mal ganz kurz auf diese Grafiken. Das sind ein paar aktuell besonders interessanten Finanzmärkte. Da oben, das sind Aktienmärkte. Dann haben wir hier Bondmärkte, da haben wir das nur umgedreht. Das ist nicht der Preis, sondern der Ertrag der Bondmärkte. Da haben wir Rohstoffmärkte und da unten haben wir Währungsmärkte. Das sind ganz verschiedene Währungen. Hier der australische Dollar zum japanischen Yen, der brasilianische Real zum japanischen Yen. Und da sieht man ein eindeutiges Muster. Diese Märkte bewegen sich relativ einheitlich. 2008, da sind die alle eingebrochen. Und dann gab es in all diesen Märkten fast gleichzeitig eine Wende. Die Wende ist März 2009. Im März 2009 hat sich in den Finanzmärkten dieser Welt die Überzeugung durchgesetzt, dass jetzt die konjunkturelle Wende geschafft ist. Dass jetzt all die Zinssenkungen, all die Anregungsmaßnahmen der Staaten dazu geführt haben, dass der Boden gefunden ist bei der Weltkonjunktur und die Weltkonjunktur sich aufwärts entwickelt. Und das zeigt das erste wichtige Charakteristikum dieser Märkte. Diese Märkte werden nämlich gesteuert von sehr einheitlichen Informationen. Diese Märkte werden nicht gesteuert von vielfältigen, millionenfachen, unterschiedlichen Informationen. Und erstaunlicherweise haben alle diese Märkte offensichtlich genau die gleiche Information nicht nur gehabt, sondern auch in der gleichen Weise verarbeitet. Nämlich in der Erwartung, dass man nun in relativ riskante Assets wieder investieren kann. Und das Gegenteil tut man bei Bonds, da geht man raus. Also der Ertrag der Bonds steigt, weil man da rausgeht. Man geht also von sicheren Assets in unsichere Assets. Und das tun sie an allen Märkten gleichzeitig. Und nun fragt man sich das Erste, was man natürlich in Freiburg fragen muss, angesichts seiner Tradition im ordoliberalen Denken und vor allem der Hayek'schen Tradition, ist das Erste, was man fragen muss, ja, ist es dann ein Markt? Was ist das für ein Markt, der so reagiert, wo es so einheitliche Informationen gibt? Denn wenn wir uns Hayek's Lehre anschauen, dann sind seine Märkte ja etwas völlig anderes. An seinen Märkten kommen Millionen von Marktteilnehmern jeden Tag zusammen und jeder dieser Marktteilnehmer bringt ein bisschen Information mit zu diesem Markt. Aber diese Informationen sind alle völlig unabhängig, die haben nichts miteinander zu tun. Warum? Weil die Marktteilnehmer, der gesamte Markt sogenannt atomistisch organisiert ist. Wir haben unabhängige Marktteilnehmer, die ihre individuellen Nachfrage- und Angebotswünsche oder Vorstellungen an diesen Markt bringen. Die wollen etwas verkaufen, die wollen ihre Arbeit verkaufen oder die wollen Güter kaufen oder die wollen Dienstleistungen anbieten. Und aus all diesen millionenfachen Informationen auf der Angebots- und Nachfrageseite schafft es dieser Markt, einen Preis zu bilden. Und das hat Hayek gesagt, das kann kein Staat. Das kann kein Staat, weil der Staat niemals weiß, wie diese Informationen im Einzelnen sind. Er kennt alle diese Informationen nicht und er kann sie auch schlecht erfragen, weil die Leute sie ihm wahrscheinlich gar nicht sagen würden, selbst wenn man es technisch könnte. Und aus dieser Anonymität des Marktes entsteht dann ein Preis. Und dieser Preis ist in der Tat, und deswegen heißt mein Buch, die Marktwirtschaft des 21. Jahrhunderts. Wenn wir solche Märkte haben, kann der Staat das nicht einfach duplizieren. Aber wenn man an hunderten Finanzmärkten dieser Welt sieht, dass Herden von Investoren in Anführungsstrichen, von Investmentbankern, würde besser Investmentgamblern sagen, wenn man sieht, dass Herden von Investmentgamblern sich auf einen Markt stürzen und plötzlich ins Risiko gehen, alle zu gleicher Zeit ins Risiko gehen, weil es offensichtlich eine einzige Information für sie alle gibt, die sie alle in der gleichen Weise verarbeiten, kann man dann noch sagen, das ist ein Markt? Kann man dann noch sagen, das ist etwas, das der Staat nicht beurteilen kann? Eine staatliche Institution wäre nicht in der Lage zu beurteilen, ob es sinnvoll ist, zu diesem Zeitpunkt ins Risiko zu gehen oder nicht. Es gibt natürlich auch auf den Gütermärkten praktisch nirgendwo das Ideal des atomistischen Marktes. Auch das ist natürlich eine Fiktion. Aber es ist immerhin eine vernünftige Idee, zu sagen, dort kommen Informationen zusammen, die man nicht einfach zentral an einer Zentralgewalt zur Verfügung hätte. An den Finanzmärkten ist es völlig anders. Das entscheidende Phänomen der Finanzmärkte ist Herding. Und das heißt, ich bin erfolgreich als Herde. Das heißt nicht nur, dass Herden sich auf ein bestimmtes Produkt stürzen, es ist auch umgekehrt, also an den richtigen Märkten, die Herde ist erfolgreich. Und das ist genau das Gegenteil dessen, was wir an den Gütermärkten haben. Man ist an den Gütermärkten, an einem normalen Markt, sagen wir für Maschinen oder irgendetwas anderes, ein Unternehmer erfolgreich, wenn eine ganze Herde immer genau das Gleiche tut? Nein, es ist genau umgekehrt. Man ist erfolgreich, wenn man sich abhebt von der Herde. Wenn man ein schumpeterianischer Pionier ist, wenn man eine Idee hat und die Idee gegen die Herde, gegen die allgemeine Meinung durchsetzt, dann ist man besonders erfolgreich an einem normalen Markt. Und dann verschwindet dieser Extragewinn, den man an diesem normalen Markt macht, dadurch, dass sich dann eine Herde auf das gleiche Produkt stürzt und am Ende alle das gleiche Produkt produzieren, weil sie die Technologie verstanden haben oder gesehen haben, dass es ein Produkt ist, das viele Menschen nachfragen. Und an den Finanzmärkten, da ist es genau umgekehrt. Das ist man erfolgreich und man schafft besonders viele Werte, wenn man besonders viele ist. Wenn viele Investmentbanker dieser Welt sich nun entschließen, einen Wert zu schaffen, wie machen sie das? Herr Ackermann sagt ja immer, wir sind die Werteschaffer und die Werteschaffer werden in Deutschland immer kritisiert. Vor allem das Wort Schaffen ist dabei so toll. Klingt so nach Schaffe, Schaffe, Häusle bauen, aber mit Schaffen hat es nicht viel zu tun. Wie schaffen wir einen Wert? Wir nehmen dann alle morgen früh so viel Geld, wie wir irgendwie von unserer Bank kriegen, an unserer Bank auf und kaufen alle die gleiche Aktie. Und da wir relativ viele sind, was wird passieren? Wahrscheinlich wird der Wert dieser Aktie steigen und am Abend wird der Wert der Aktie viel höher sein. Dann machen wir unsere Bilanz und was stellen wir fest? Nun, wir haben einen Wert geschaffen. Oh wunderbar, wir haben Gewinn erzielt. Der Wert dieser Aktie ist ja deutlich höher als am Morgen, also haben wir einen Gewinn erzielt. Und das sind die Werte, die Finanzmärkte schaffen. Nichts anderes ist an all diesen Finanzmärkten passiert. Es haben sich die Herden von Hedgefonds und Investmentbankern auf diese Märkte gestürzt, nachdem die große Unsicherheit über die Konjunktur weg war, und haben Werte geschaffen. Und dann haben sie von diesen Werten natürlich schöne Dinge gekauft. Die Frage, was das für ein Wert ist, der da geschaffen wurde, ob da wirklich ein Wert entstanden ist, die wird überhaupt nicht mehr gestellt. Schauen Sie die Kommentare in den Zeitungen zu diesen Berichten an, da steht nichts darüber. Steht, die haben Gewinne gemacht. Ja, was für Gewinne? Ja, genau den Gewinn, den wir morgen machen können, wenn wir alle das Gleiche tun. Ob dann das Unternehmen, dessen Aktie wir kaufen morgen, ob das morgen Abend besser ist oder schlechter, ist vollkommen egal. Und wenn das Unternehmen sogar schlechter gewirtschaftet hat und morgen Abend schlechter dasteht, als es jemals vorher da stand, dann haben wir trotzdem einen Wert geschaffen, weil wir ja morgen Abend einen Gewinn in unsere Bilanz schreiben. Das haben der Großteil der Politiker in Deutschland nicht begriffen, dass das die Werte sind, die Finanzmärkte schaffen. Sie betrachten alle als Investoren. Wenn Sie Frau Merkel gehört haben, unmittelbar nach der Finanzkrise, dann hat sie immer so gesagt, ja, die Banken sind ein bisschen zu sehr ins Risiko gegangen. Das klingt so, als hätten die Banken Investoren gehabt, denen sie Kredite gegeben haben. Und einige dieser Investoren seien nun leider ausgefallen, hätten schlecht investiert, sodass da ein bisschen mehr Risiko gegeben hat. Das ist fundamental falsch, weil große Teile dessen, was Banken heute tun, aus diesem Spiel besteht, Werte zu schaffen, dadurch, dass ich als eine Herde ein paar Papiere kaufe. Und sie haben nicht nur das selbst getan, sondern sie haben mit massiver Kreditvergabe an die Hedgefonds und andere Institutionen, die Geld sammeln von allen möglichen Quellen dieser Welt, von Leuten, die sonst nicht wissen, was sie mit ihrem Geld machen sollen vor allem, denen haben sie Kredite noch gegeben, damit die nicht nur einen Wert schaffen, sondern einen geleveragten Wert schaffen. Dann schafft man nämlich nicht nur einen Wert, indem man morgen sein Geld vom Konto abholt, sondern wir gehen zu unserer Bank und sagen, ich will ein Investment machen. Wir sagen natürlich nicht, wir wollen ins Casino gehen. Wir sagen, wir wollen ein Investment machen und du gibst mir bitte mal das Zehnfache von dem, was ich eigentlich als Eigenkapital habe, und mit dem spekulieren wir dann. Und wenn wir morgen alle mit dem Zehnfachen dessen gehen, was wir ursprünglich eigentlich hätten kriegen können, und unsere eine Aktie kaufen, dann werden wir morgen umso reicher sein, weil die Aktie noch weiter im Wert gestiegen ist und wir dann glücklicherweise sagen können, guck mal, was haben wir für einen wunderbaren Wert geschaffen. Ja, nur was passiert, wenn übermorgen die Aktie einbricht? Dann ist unser Wert eben über Nacht weg. Und dann brauchen wir natürlich den Staat, weil wir ja unsere Investments verloren haben. Dann nennen wir das nicht Werte schaffen, sondern sagen, unsere Investitionen waren leider ein bisschen zu risikoreich und du Staat musst uns unter die Arme greifen. Aber es hat mit Investitionen nichts zu tun, weil vieles von dem, was da entstanden ist, hätte niemals einen Ertrag bringen können und es kann auch keinen Ertrag bringen, das werde ich gleich noch erklären. Kern der Finanzkrise ist, dass wir Institutionen geschaffen haben, die sich massiv mit Casinoaktivitäten beschäftigen. Mit unglaublich viel Geld, mit geliehenem Geld, mit eingesammeltem Geld, mit von den Zentralbanken zur Verfügung gestelltem Geld, machen wir uns nichts vor, mit von den Zentralbanken zur Verfügung gestelltem Geld in den Casinos dieser Welt in den letzten 2 Jahren Werte geschaffen haben. Das sind die Werte, die sie geschaffen haben und wir müssen uns natürlich dann fragen, was sind diese Werte wert? Steht irgendetwas dahinter? Was steht dahinter, wenn der Wert des brasilianischen Real gegenüber dem japanischen Yen gestiegen ist? Das ist ja ein schönes Investment für den, der brasilianische Real gekauft hat. Wo ist die Gegenbuchung? Der japanische Yen ist gesunken, der brasilianische Real ist gestiegen. Wo ist der Wert, der geschaffen wurde? Und dann kommt dazu, das werde ich gleich zeigen, dass man in Brasilien besonders hohe Zinsen hat. Ja, wer hat diese besonders hohen Zinsen in Brasilien bezahlt? Sind die vom Himmel gefallen? Oder wo sind die Zinsen in Island hergekommen? Die hohen Zinsen, die die Isländer bezahlt haben auf die wunderbaren Investments der Japaner und der Hedgefonds dieser Welt. Wo sind die hergekommen, diese Zinsen? Vom Walfang? So viele Wale gibt es auf der Welt nicht, dass man diese Massen von Investoren damit hätte bezahlen können. Und heute ist Island ein kaputtes Land, muss man sagen. Warum? Weil es zu oft auf der Gegenseite sozusagen unserer Investmentbanker gesessen hat. Und das müssen wir zur Kenntnis nehmen und daraus müssen wir Schlussfolgerungen ziehen. Und zwar knallharte Schlussfolgerungen und nicht die lächerlichen Schlussfolgerungen, die bisher gezogen worden sind. Was Sie jetzt sehen, das ist der Zusammenhang einiger Rohstoffe oder einiger Aktien zu jeweils einem dieser Wechselkurse, dem brasilianischen Real im Verhältnis zum japanischen Yen. Das hier ist Öl. Und man sieht die täglichen Bewegungen von Öl und dem Wechselkurs des brasilianischen Reals zum japanischen Yen sind über die letzten ein, zwei Jahre fast zu 100% korreliert. Das heißt, die haben die gleichen Wendepunkte, die gehen immer in die gleiche Richtung. Woran liegt das? Weil die Brasilianer so viel Öl verbrauchen oder die Japaner so wenig oder woran? Nein, es hat nichts damit zu tun. Es ist einfach ein finanzieller Markt wie viele andere finanzielle Märkte. Sie können auch Aktienmärkte nehmen oder wir können die nächste Grafik anschauen. Ein CDS, also ein Credit Default Swap, so eine Versicherung gegen den Ausfall ungarischer Staatsanleihen. Und die ist extrem hoch korreliert mit dem Wechselkurs des australischen Dollar zum japanischen Yen. Gibt es dafür einen Grund? Nein. Es gibt nur einen Grund, alle werden auf den gleichen hochspekulativen Märkten gehandelt. Der einzige Grund für diese Korrelation. Und das zeigt uns, dass alle diese Märkte überhaupt nichts mehr mit Angebot und Nachfrage zu tun haben. Die guten Ordoliberalen in Freiburg, die müssten auf die Barrikaden gehen, weil sie sagen müssten, wie kann es sein, dass wir zulassen, dass der wichtigste Einzelpreis, so ungefähr, den wir auf dieser Welt haben, nämlich der Preis für Öl, man mag ihn lieben oder nicht, aber es ist der wichtigste Preis, dass dieser wichtigste Preis nichts mit Angebot und Nachfrage von Öl zu tun hat, sondern mit dem Wechselkurs des brasilianischen Reals zum japanischen Yen oder dem Wechselkurs des Schweizer Franken mit der ungarischen Forint. Wo sind sie? Haben Sie die auf den Barrikaden gesehen? Da irgendwo? Die guten Ordoliberalen in Freiburg? Ich nicht. Es gibt gar keine Barrikaden in Freiburg. Da müssten Sie auf die Barrikaden gehen, denn das ist eine massive Verzerrung dessen, was wir von der Marktwirtschaft erwarten. Natürlich kann die Marktwirtschaft nur funktionieren, wenn alle Preise von Angebot und Nachfrage gesteuert werden, nämlich auf dem atomistischen Hayek'schen Markt. Wenn aber am Ölmarkt und vielen anderen Märkten ganz andere Dinge den Preis bestimmen, dann haben wir eine massive Verzerrung der Märkte durch Märkte, durch Finanzmärkte. Und spätestens da müsste man sagen, so kann es nicht weitergehen, weil wir gar nicht mehr wissen, in welcher Wirtschaft wir wirtschaften. Ist diese Wirtschaft noch effizient? Kann das irgendjemand sagen? Wenn gleichzeitig der Wechselkurs des brasilianischen Reals im japanischen Yen sich so entwickelt wie der Ölpreis oder wie der Kupferpreis, was spricht dafür, dass der internationale Handel effizient ist? Was spricht dafür, dass der internationale Handel effizient ist, wenn das britische Pfund in der Krise um 30% abwertet, aber das Schweizer Franken um 30% aufwertet? Ist das effizient? Weiß das jemand hier? Das sind doch Fragen, die man beantworten muss. Wir haben uns ein Scheinbild von Wirtschaft geschaffen und wir schauen immer gar nicht in die Wirklichkeit hin, weil wir dann sehen würden, dass unser Scheinbild überhaupt nicht existiert. Das Scheinbild der Ökonomen existiert nicht. Es gibt alle diese effizienten Märkte nicht. Es gibt etwas ganz anderes auf der Welt. Wir diskutieren in G20 im Moment sehr intensiv. Der erste effiziente internationale Prozess, den ich sehe, ist genau diese Frage. Warum ist der brasilianische Real im japanischen Yen ein Finanzpreis und nicht ein Wechselkurs? Der brasilianische Finanzminister hat gesagt, das ist ein Währungskrieg, der stattfindet hier draußen mit unserer Währung und wir leiden unermesslichen Schaden dabei und hat deswegen gedrängt, dass diese Frage diskutiert wird. Haben die traditionellen Ökonomen irgendeine Antwort darauf? Alle diese Preise, die sich so verhalten, sind finanzialisierte Preise. In Englisch sagt man financialized markets and financialized prices. Was heißt, dass diese Preise nicht mehr in der realen Welt bestimmt werden, sondern in einer Kunstwelt, in der Finanzwelt bestimmt werden und wir überhaupt nicht wissen, ob diese Preise in irgendeiner Weise richtig sind. Zeige ich Ihnen das Ganze nochmal ein bisschen auf andere Art und Weise, ist aber praktisch genau das gleiche Problem. Das hier ist der brasilianische Real. Da oben war die isländische Krone. Also die rote Linie ist die Zinsdifferenz zwischen Brasilien und Japan. Yen Carry Trade. Spekulation mit Währungen nennt man Carry Trade. Klingt wieder so schön neutral. Statt zu sagen Währungsspekulation nennt man es Carry Trade. Klingt erstmal gut, neutral und ordentlich, hat aber gewaltige Folgen. Brasilien hat relativ hohe Zinsen. Und warum haben sie relativ hohe Zinsen? Nur aus einem einfachen Grunde, sie haben relativ hohe Inflation. Also sie haben 5%. Die Isländer hatten noch ein bisschen mehr Inflation teilweise. Die hatten mal 8%, 9% Inflation. Weil sie ein bisschen mehr Inflation haben, haben diese Länder höhere Zinsen. Brasilien ist übrigens 5% Inflation ja nichts. Die etwas Älteren unter uns wissen, dass Brasilien eine lange Geschichte hat der Hyperinflation von Tausenden von Prozent. Also 5% Inflation in Brasilien ist genial. Ja, und was passiert? Nun, wir haben diese Zinsdifferenz. Und was würde normalerweise jeder gute Ökonom sagen, wenn es eine Zinsdifferenz gibt? Nun, da fließt das Kapital in dieses Land. Und je mehr Kapital in das Land fließt, umso mehr sinkt der Zins dort. Und so kommt es zu einem wunderbaren Ausgleich. Und es gibt überhaupt kein Problem. Stimmt nur leider nicht. Hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Warum hat es nichts mit der Wirklichkeit zu tun? Nun, weil die Zentralbanken den Zins festhalten. Die japanische Zentralbank kämpft gegen Deflation und hält den Zins bei 0. Und die brasilianische Zentralbank bekämpft Inflation und hält den Zins bei 8%. Und das bestimmt den Zins. Im Gegensatz zu dem, was manchmal, nein, immer in allen Lehrbüchern steht, dass der Zins etwas mit Angebot und Nachfrage zu tun hat, stimmt auch nicht. Der Zins wird von der Notenbank bestimmt. Jedenfalls der kurzfristige Zins, um den es hier geht. Und der langfristige auch zum erheblichen Teil. Aber das steht schon wieder nicht in den Lehrbüchern, das verwirrt sie sicherlich. Es ist aber so, der Zins war hoch, die Zinsdifferenz war hoch. Und was passiert? Nun würde in jedem guten Lehrbuch auch stehen, wenn der Zins dort hoch ist und die Inflation dort hoch ist, dann wissen alle guten Marktteilnehmer dieser Welt natürlich, dass wenn die Inflation in Brasilien hoch ist, bald die Währung abwerten wird. Und weil die Währung abwerten wird, brauchst du gar nicht dahin gehen, trotz der hohen Zinsen, weil das ja deinen Zinsgewinn wieder auffrisst. Du musst ja japanische Yen in brasilianische Real tauschen, also hast du brasilianische Real. Wenn die dann abwerten, weil die Inflation hoch ist, ist dein schöner Zinsgewinn wieder weg. Nur das hat auch nichts mit der Wirklichkeit zu tun.